Ich glaube, vorstellen brauche ich die beiden nicht. Uschaa Köppl, Chefredakteur der Weltwoche aus Zürich. Gerald Groß. Gerald Groß aus Österreich, der diesen Bestseller geschrieben hat. Gerald Groß ist die personifizierte schlechte Laune beim Spiegel, weil er ist auf Platz 1 und das mögen die gar nicht, aber ist ihnen nichts eingefallen, wie sie ihn dämpfen konnten. Sag mal, Roger, als du gestern gekommen bist und heute auf dieser Messe, auf die Messe wolltest, was ist dir passiert und wie ist dein Gefühl dabei?
Ich bin im falschen Eingang rein. Da standen da mehrere Leute, dann haben sie gesagt, kommen da nicht rein, es sei zu. Dann haben sie gesagt, habt ihr ein Ticket? Ja, nein, wir haben kein Ticket. Ja gut, dann müsste man ja ein Ticket haben. Ja, aber du kommst auch nicht rein, wenn du ein Ticket hast. Das, was ist denn das für eine Messe? Ich habe eins. Sie sagen, sie haben ein Ticket. Sie müssen bei den Ausstellern rein. Und bei den Ausstellern habe ich den Roland Tichy gesehen, weil da wurden seine Personalien, glaube ich, aufgenommen. Und ich habe dann angeboten, ich könnte ihn vertreten heute, also wenn sie ihn da... Oder wenn einer mit der Polizei Schwierigkeiten hat, sind wir Schweizer hilfsbereit, oder? Wir kommen sofort, aber ich habe jetzt mit großer Genugtuung... Sie haben sie also doch noch reingelassen, Roland, das ist also...
Es naja, gibt Hoffnung. Es war nicht so ganz einfach, aber sagen wir mal so, ich lasse es mir immer gefallen, wenn man mir einfach ins Gesicht fotografiert. Ja. So. Herr Groß, wie war Ihr Erlebnis auf der Messe?
Ich finde die Messe großartig. Ich bin ja immer davon ausgegangen und ich habe es um 17 Uhr schon bei der Präsentation meines Buches Merkels Werk gesagt, dass Literatur Widerspruch ist. Ja. Wissenschaft ist Widerspruch. Ich habe 2020 zur Kenntnis genommen, dass auch Wissenschaft während der Corona-Krise nicht mehr Widerspruch war und jeder Widerspruch in Wahrheit am Scheiterhaufen der Inquisition verbrannt wurde. Und ich habe unlängst vom ARD-Literaten Dennis Scheck, so heißt er, glaube ich, gehört, dass mein Buch eine, ich zitiere nur, eine Wix-Vorlage für Rassisten und Faschisten ist und in die Mülltonne gehört. Da habe ich gedacht, spannend, wie sich Deutschland 2025 darstellt. Also Reich Ranicki hätte sich das Buch vielleicht noch durchgelesen und wunderbar am Inhalt abgearbeitet. Heute wurde schubladisiert oder heute wird es schubladisiert. Andere Meinungen werden neutralisiert. Die, die andere Meinungen vertreten, werden diffamiert. Und daher bin ich sehr dankbar, nicht nur Ihnen, Herr Tichy, sondern auch der Veranstalterin der heutigen Messe und allen Ausstellern, die offenbar hier so etwas wie eine Keimzelle des Widerspruchs wieder etabliert haben. Denn ich glaube, dass das für die schreibende Zunft und für die freie Meinung in Deutschland unerlässlich ist.
Wenn man auf Deutschland schaut aus dem Ausland und Schweiz ist zwar, also eigentlich, naja, der Steinbrück hat mal gesagt, müssen wir heute die Kavallerie schicken, aber die haben wir ja nicht mehr, das war ja Glück. Aber wenn man heute Menschen aus dem Ausland fragt über Deutschland, da schütteln die nur noch den Kopf. Die Energiepolitik funktioniert nicht, die Migrationspolitik ist suizidär, das Bürgergeld ist ein Wahnsinn. Und da kann man jetzt alles aufzählen, aber wir machen weiter. Und es gibt ja diesen Psychologen Paul Watzlawick, der hat gesagt, eines der Methoden, um garantiert unglücklich zu werden, ist, wenn etwas nicht klappt, Einsatz verdoppeln. Ja, also wenn du in die falsche Richtung gehst, schneller gehen. Wie nehmen Sie, Roger, oder wie nimmst du Deutschland wahr in seinem Bestreben, was viele nennen Selbstmordversuch?
Ja, vielleicht mit einem Goethe-Zitat, das fällt mir dann immer ein, vermutlich bekannt, nicht mehr originell, aber ein ewiger Grundsatz, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Und ich glaube, man sieht das im Unternehmen, man sieht es in der Familie, man sieht es in der Politik. Wenn natürlich ein Land extrem erfolgreich ist, dann passieren die größten Fehler. Wenn man glaubt, man hat zu viel Geld, das ist auch in der Unternehmung, in einer Firma eine riesige Gefahr, dass dann eigentlich die größten Fehlinvestitionen gemacht werden. Und in diesem Erfolg, den Deutschland ja zweifellos gehabt hat und zum Teil immer noch hat. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt gewissermaßen in der Sahelzone angekommen wären. Aber wenn der Erfolg so groß ist, dann führt das einfach zu einer allgemeinen Abgehobenheit, zu solchen Sätzen wie zum Beispiel, wir schaffen das. Man glaubt, alles auch mit Geld lösen zu können, zum Beispiel auch gesellschaftliche Konflikte. Man glaubt eben, Probleme mit Geld zuschütten zu können. Und das geht natürlich eine Zeit lang gut. Und plötzlich rächen sich dann ein paar Entscheide, eine Kaskade, Nuklearausstieg, dann plötzlich Krieg in der Ukraine, Sanktionspolitik, Vervierfachung der Energiepreise. Die Wirtschaft ist nicht mehr wettbewerbsfähig, die Automobilindustrie muss Zehntausende von Arbeitsplätzen abbauen und dann ist man plötzlich von diesem Überflug auf dem Crashkurs und die Schwierigkeit ist dann eben in einer Gesellschaft, wenn es dir gut gelaufen ist und du gar nicht mehr diskutiert hast, weil alle immer so nett miteinander waren, dann musst du wieder diskutieren, du musst wieder reden. Und das ist vielleicht das, da ist für mich in Deutschland jetzt der Wurm drin. Es hat eben in Deutschland ja nie jemand die Absicht, eine Mauer zu bauen. Trotzdem entstehen laufend Mauern. Aber die, die die Mauern bauen, das sind natürlich die, die schon verloren haben. Also ist in dem Sinn die gute Nachricht, wenn ich nach Deutschland blicke, ist, dass das ganze Brimborium, was jetzt auch diskutiert wurde, was da aufgezogen wird an Narrativen und Erzählungen und Dämonisierungen und Verteufelungen und mit wem man nicht reden soll, die Leute machen ja nicht mehr mit. Die Leute laufen davon. Und ich glaube natürlich an Deutschland, ich glaube vor allem an die Deutschen. Und wir sehen ja, dass die Menschen sind nicht unvernünftig, sie sind intelligent. Und sie sehen ja, was falsch läuft. Jetzt ist nur noch das Problem, wie kann man die Politik korrigieren? Aber das ist ja nichts Neues. Also ich meine, wenn wir die deutsche Geschichte anschauen aus der Schweiz, das ist ja interessant, das ist ja auch immer mal wieder eine Geisterbahnfahrt. Jetzt hat man auch wieder eine. Vielleicht braucht man das. Vielleicht muss man immer wieder unten ankommen, um aufzusteigen. Schwierig, aber am Schluss, am Anfang ist der Überfluss, ist der Erfolg und dann macht man die größten Dummheiten.
Also musst dir ja widersprechen. Tue ich ungern. Du hast die Deutschen gelobt für ihr Wirtschaftswunder. Das waren wir gar nicht, das waren die Türken. Ja, also sagt der Bundeskanzler, sagt der Außenminister, die sind 61 gekommen, wir lagen in Trümmern und dann haben es die Türken aufgebaut.
Ja. Jetzt kommt der zweite Satz. Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Es klingt dann immer so überheblich, wenn als Schweizer sage ich mal, ja gut, Deutschland, da die deutsche Politik, Deutschland ist entschuldigt. Das ist ja noch eine junge Demokratie. Kannst nicht erwarten, dass die da schon alles so gut können, wie wir, die das seit 700 Jahren machen. Und wir machen auch genügend Fehler. Also Deutschland ist entschuldigt. Aber der mit den Türken. Ich meine, das ist halt dieses klassische Gutmenschensyndrom. Du willst dann etwas Nettes sagen. Wir haben viele Gastarbeiter, die haben natürlich einen Beitrag geleistet. Und dann der Deutsche übertreibt es wieder. Dann plötzlich sieht er nur noch Türken. Dabei gab es schon noch ein paar Deutsche, die am Wirtschaftswunder beteiligt waren. Und so. Aber das ist halt dieses typische Gratis-Gutmenschentum. Man will gut wirken, man will gut ankommen, man will etwas Positives sagen und man kann dann noch ein bisschen Abbitte leisten für die Vergangenheit, weil da sind ja die Deutschen als nicht besonders ausländerfreundlich in den Geschichtsbüchern registriert worden. Aber das würde ich nicht einmal ignorieren. Das ist nicht relevant. Entscheidend ist, was die Leute machen, was sie wählen und wie sie sich entwickeln. Und da ist vielleicht ein Punkt ganz wichtig, den wir in der Schweiz eigentlich haben. Und das ist der Vorteil der direkten Demokratie. Direkte Demokratie heißt, dass der Bürger entscheidet. In Deutschland haben sie nicht direkte Demokratie, sie haben Demophobie der Politik. Sie haben Politiker, die irgendwie Angst haben von der Bevölkerung, von den Leuten und die ganze Zeit als Gesundbeter auftreten gegenüber der Bevölkerung. Dabei haben die Leute, sind die viel weiter, geistig, intellektuell. Und dieses Vertrauen auch in die Urteilskraft der eigenen Leute, der Bevölkerung, Das fehlt mir auch in Deutschland. Wir haben Politiker, die einfach quasi zum Teil gegen die Interessen der eigenen Leute agieren. Und das ist keine nachhaltige Situation.
Also die Österreicher sind uns da schon näher, oder? Die Österreicher sind uns näher. Die machen dieselben Fehler, oder?
Nein, wir sind Österreich und Deutschland im Untergangsmarsch immer Schritt an Schritt unterwegs. Deswegen ist ja unsere große Sorge, dass wenn ihr endgültig an die Wand fahrt, und die Frage ist ja derzeit nicht, ob ihr an die Wand fährt, sondern die Frage ist nur, mit welcher Geschwindigkeit. Macht es mit 170 oder mit 130? Und das selbst bei einer Notbremsung, noch mit 130 gegen die Wand zu knallen. Wir haben Sorge. Ich komme aus der Steiermark. Die Steiermark, südliches Bundesland, wir sind Autozulieferer. Das heißt, unsere ganze, der ganze Industriestandort Steiermark, Oberösterreich, Niederösterreich sind größtenteils Automobilzulieferer. Mit der Einführung des sogenannten Green Deals auf europäischer Ebene hat man den deutschen Wirtschaftsstandort nachhaltig geschädigt, um nicht zu sagen zerstört. Mit dem Abschalten der Atomkraftwerke hat man Deutschland in eine energiepolitische Krise gestürzt. Und wenn der Teufel Kinder kriegt, sagt man bei uns, dann werden nicht nur die Atomkraftwerke abgeschalten, sondern auch man sprengt einem hinter den Rücken die Gaspipelines in die Luft, wie im Übrigen passiert, Stichwort Nord Stream in Deutschland. Und damit bin ich bei einem entscheidenden Punkt. Ich sehe es anders als Roger Köppel. Ich sehe natürlich dieses wunderbare Volk, diese wunderbaren Menschen, die so tief verwurzelt sind in ihrer Geschichte, die nordischen Bevölkerungsgruppen, die Bayern, die uns Österreichern so nahe sind, bis zum Weißwurst-Äquator, bis nach München. Bruno Kreisky hat einmal gesagt, wenn du in Bayern bist, weißt du noch nicht, ob du schon ganz in Deutschland bist und ob du noch nicht ganz aus Österreich draußen bist. Ich glaube, das größte Problem, das Deutschland hat, ist die Heuchelei. Es ist die scheinkonservative Heuchelei. Es ist ein Herr Söder gewesen, der als Umweltminister gesagt hat, er will, dass die Atomkraftwerke abgestellt werden, sonst wird er aus der Politik aussteigen. Heute steht er an den Ruinen der Atomkraftwerke mit den gleichen Krokodilstränen und sagt, ich will sie wieder aufbauen, ich fahre nach Berlin, Obergrenze für Atomkraftwerke. Es waren die CDU, die CSU, es war die SPD, es waren die Grünen, es waren die Linken, die im Europaparlament den Green Deal beschlossen haben. Heute stehen sie an den leeren Förderbändern von BMW und Audi und sagen, Gottes Willen, jetzt wird kein Auto mehr produziert. Bei uns sagt man, zuerst schneidest du die Gurgel durch und dann sagen, wird schon aufhören zum Bluten. So, und das ist das Problem. Es ist diese unerträgliche Heuchelei der Scheinkonservativen. Dieses Land hat keine Konservativen mehr, dieses Land hat keine bürgerliche Politik mehr, sondern es sind Leute, die in den Wahlkämpfen rechts blinken und nach der Wahl links abbiegen. Du wirst den Herrn Merz und den Grenzschutz und bekommst den Herrn Lars Klingenbeil und weitere 400.000 ins Land herein. Und das ist alles das Problem. Es ist Heuchelei gepaart mit Dummheit. Und dann gibt es noch ein paar Scheinkonservative, die diese Stimmung in Deutschland sehr genau zum Eigennutz, auch zum finanziellen Eigennutz ausnutzen. Und das ist das Riesenproblem. Ich glaube, dass Deutschland ein konservatives Land ist. Wenn wir das Wahlergebnis der Union und der AfD zusammenzählen, dann kommen wir weit auf 50% hinaus. Das setzt aber voraus, dass die Union eine konservative Partei ist und nicht ein kommunistisches Nachfolgeprojekt der Frau Merkel geworden ist. Und das ist das Riesenproblem, das Deutschland in Wahrheit hat. Das ist das Riesenproblem, das wir im Europaparlament haben. Auch dort 64% konservative Mehrheit. In Österreich wählst du Herbert Kickl, bekommst du Andreas Babler von den Sozialisten. Überall dasselbe Spiel in Wahrheit. Und mitmachen tun immer die Scheinkonservativen. Union, christlich-soziale, irgendein großer Politiker hat ja mal gesagt, christlich-sozial Lügen, Stellen, Betrügen. Und da hat er nicht ganz Unrecht gehabt.
Aber es ist klar, wenn Deutschland einen Schnupfen hat, wir steuern auf eine ordentliche Grippe zu, dann kommen die Österreicher Lungenentzündung. Wie wehrt man sich?
Naja, also es gab einmal in Österreich einen konservativen Kanzler, das war Wolfgang Schüssel, da hat der Spiegel geschrieben, sind wir Österreicher die besseren Deutschen? Da habt ihr eine chronische Bronchitis gehabt, sind wir ins Freibad gegangen, um diesen Vergleich, nicht FKK, um diesen Vergleich ein wenig vorzuziehen. Also wir waren schon erfolgreich auch, so ist das nicht. Wir sind ein kleines Land, 9 Millionen Menschen wohnen in unserem Land, wir sind ein Mikrokosmos. Wir haben aber natürlich das Problem, das, und das stimmt. Wenn ihr Husten bekommt, dann liegen wir in der Geriatrie, ja, bei der Sterbehilfe, dann wird's für uns gefährlich. Und für unseren Geschmack hustet Deutschland mittlerweile schon zu lange. Und das Problem ist, dass man in Deutschland offenbar nicht einmal mehr sagen darf, dass es hustet, sondern dass offenbar von einem Establishment, ich bezeichne es mittlerweile schon bald als Regime, verordnet wird, dieses Land hat glücklich zu sein, es ist alles in Ordnung und wir fahren sehenden Auges und mit einem Regenbogen am Arsch gegen die Wand. Und das ist heute ein riesengroßes Problem, das dieses Deutschland hat. Man darf nicht einmal korrigierend eingreifen, weil jede Kritik an den Mächtigen sofort als etwas Unanständiges empfunden wird. Wenn du sagst, die Wirtschaft stottert, rechtsextrem. Wenn du sagst, die Unterwanderung der Gesellschaft war keine gute Idee, rechtsextrem. Wenn du sagst, 2/3 Bürgergeldbezieher, Ausländer, rechtsextrem. Es ist mittlerweile alles rechtsextrem geworden. Wenn du sagst, heute regnet es, rechtsextrem. Es ist der Sonnenschein politisch verordnet und es muss die Sonne scheinen. Ich glaube, das ist in einer Honecker-Hymne ja auch festgelegt gewesen.
Roland, nun ist ja die Schweiz so ähnlich mit Deutschland verflochten. Ne? Also wenn ihr in Basel da wieder Gift in den Rhein schmeißt, sterben in Duisburg die Fische. War mal so. Wie kommt die Schweiz damit zurecht?
Ja, ich meine, Deutschland ist natürlich schon der wirtschaftliche Herzmuskel in Europa. Und das Problem ist natürlich groß, auch für unser Land. Wenn es in Deutschland nicht läuft, dann hat natürlich unsere Wirtschaft hat ein extrem großes Problem. Und ist ja für mich jetzt interessant, dass diese Diskussionen zu verfolgen. Ich habe vor 20 Jahren in Berlin gearbeitet und damals eigentlich so die ersten Artikel publiziert über die Europäische Union und was das eigentlich für ein gefährlicher Organismus ist, mit der ganzen Gefahr der Bürokratisierung, letztlich zutiefst undemokratisch, auch von den Institutionen her. Und das ist noch interessant, also off the record haben mir damals, ich war Chefredakteur der Welt, haben mir sehr viele deutsche Politiker recht gegeben, nicht zuletzt der Bundeskanzler, damals noch Gerhard Schröder, der natürlich, die haben das sehr, sehr kritisch gesehen, die ganze Entwicklung der Europäischen Union. Aber mir ist aufgefallen, dass das in der Öffentlichkeit eigentlich nie groß zum Thema gemacht wurde, weil eben der Erfolg so da war, dass man glaubte, diese Probleme nicht anpacken zu müssen. Und das Gute ist jetzt ja in dieser Situation, die wir heute haben, dass natürlich die Problemerkenntnis ist da, dass jetzt da niemand mehr zum Beispiel bei einer Zuwanderungspolitik von einer Kanzlerin Merkel, ich meine, da sind die ganzen Medien mit den Wunderkerzen an den Bahnhöfen gestanden. Ich habe damals schon nicht verstanden, was jetzt los ist. Ich meine, die Bürger sind gekommen, es war eine Jubelstimmung. Und man muss sich fragen, eine Frau Merkel, die ist ja nicht vom Mond eingeflogen worden, die ist 16 Jahre lang gewählt worden in Deutschland, weil eine relative Mehrheit der Leute gefunden hat, das ist eine Politik, ich habe gesehen, jetzt als sie ihr Buch veröffentlicht hat in Berlin, das ist eine, ich dachte, was ist jetzt los? Am Dussmann, das war eine Schlange, die ganze Friedrichstraße entlang, also das ist auch ein Phänomen, das man zur Kenntnis nehmen will, das muss, dass eben das gewählt wurde und dass sich eben alle haben blenden lassen oder viele, nicht alle, haben sich blenden lassen. Und was mich eben zuversichtlich stimmt, ich glaube nicht, dass Deutschland voll an die Wand fahren wird. Dafür sind mir die Deutschen zu intelligent. Und man muss auch aufpassen, dass man nicht nur die Politiker sieht und eine politische Klasse, die natürlich jetzt, ich würde sagen, etwas um sich schlägt. Ich meine, wenn einer mich kritisiert und sagt, Sie sind ein Rechtsextremer, oder Herr Köppel, was haben Sie für einen Demokratiebegriff? Dann sage ich immer, ja gut, also wenn ein Deutscher einem Schweizer die Demokratie erklären will, dann finde ich das immer sympathisch und charmant. Das sind ja keine Argumente mehr. Das ist ja Verzweiflung, wenn dir dein Gegner nur noch entgegenhalten kann, Moskau einfach oder rechtsextrem, dann hat er ja nichts mehr. Die pfeifen ja aus dem letzten Loch. Und das ist mein Eindruck heute, dass ich sehe, dass ja in Deutschland bei allen Problemen will ich nicht bestreiten. Und die sind groß, die sind noch überhaupt nicht gelöst. Und viele werden auch noch nicht angesprochen. Die ganze Dimension der Außenpolitik, welche Stellung gegenüber Russland und so weiter, welche Rolle spielt Deutschland in der internationalen Politik, was ist eigentlich die Identität Deutschlands in dieser neuen multipolaren Welt, das sind alles noch offene Fragen, umstrittene Fragen. Aber Lichtblick. Es wird heute diskutiert. Das nehme ich mit positivem Blick zur Kenntnis. Ich sehe die Leute. Der Wurm ist nicht beim Volk drin, bei den Leuten. Der Wurm steckt in der Politik drin. Der Wurm steckt bei den Parteien drin. Aber die werden es auch merken. Und die, die es nicht merken, die wird es nicht mehr geben. Die werden verschwinden. Und das sehen wir in vielen Ländern. Also ich glaube, wir sind jetzt in einer Umbruchszeit. Wir sind jetzt in einer Veränderung. Ich meine, Sie sehen den Erfolg, den gewaltigen Erfolg dieser Buchmesse. Das sind alles Lichtblicke. Dass wir das diskutieren, dass eine Frankfurter Allgemeine Zeitung nicht mehr darum herumkommt, auch gewisse Missstände anzusprechen, aufzudecken, dass wir eine Welt haben, ein Ulf Poschardt, der ja auch schon jetzt angegriffen wird. Ich werde jetzt mittlerweile als Alpen-Ulf Poschardt bezeichnet, wobei ich war noch vor Ulf Poschardt, also er ist wenn schon ein Flachlandköppel, aber das ist eine andere Diskussion. Also ich bin da optimistisch für Deutschland. Aber ich bin natürlich immer optimistisch, weil ich glaube an die Menschen. Ich glaube, dass wir Menschen uns immer irren. Und wenn wir uns am meisten irren, bilden wir uns ein, wir liegen richtig. Aber wir haben vom lieben Gott auch eingepflanzt bekommen, irgendeinen Mechanismus, dass wir die Fehler korrigieren können. Und wenn alle Stricke reißen, wenn die Männer total versagen, dann haben wir immer noch unsere Ehefrauen, die uns den ganzen Tag kritisieren und uns den richtigen Weg wieder weisen können.
Herr Gross, Sie haben ein besonders böses Buch über Angela Merkel geschrieben, die blutige Raute, Bestseller. Ich meine, österreichische Bestseller in Deutschland sind eher selten, aber das ist einer.
Na ja, sorry. Soll schon vorgekommen sein.
Die Strudelhofstiege war schon mal eine.
Wir können lesen und schreiben mittlerweile. Wir haben es von euch gelernt. Ja?
Ja, da sind wir so froh. Aber mittlerweile hat die Merkel wieder 25% Zustimmung. Sind wir deppert?
Naja, eine gewisse Grundbegabung zur Dummheit kann man den Deutschen nicht absprechen. Aber wir stehen euch da um nichts nach. Ja. Ich habe mal bezeichnet, dass Deutschland tatsächlich die größte Irrenanstalt der Welt ist. Der Nachwuchs klebt bei euch auf den Straßen, die schweren Fälle auf der Regierungsbank. An dieser Diagnose hat sich leider die letzten Jahre nichts geändert. Nichts. Aber ja, es hindert einen ja keinen zur Umkehr. Versuche ich ja Roger Köppel hinterher zu hüpfen und zu appellieren. Kehrt um. Entsagt den Bösen. Ich habe jetzt das Böse auf ein Cover gegeben. Angela Merkels blutige Hände. Ich nutze die Gelegenheit, mich bei Ihnen zu bedanken, und zwar von ganzem Herzen. Der deutsche Mainstream hat darüber nicht geschrieben. Keine einzige Zeile. Sie und Ihr Sohn haben mit mir einige Interviews gemacht. Die junge Freiheit hat mit mir einige Interviews gemacht. Der Deutschland hat mit mir einige Interviews gemacht. Und das war es dann auch.
Es
hat gewirkt und deswegen bedanke ich mich heute bei Ihnen. Wir sind dadurch über 6 Wochen Spiegel-Bestseller geworden. 2-3 Monate in Österreich, den Sachbuchhandel Platz 1 gerockt. Morawa, Dalia, Hugendubel. Ich bin dort in Augsburg, in Regensburg gegangen. Da gibt's ja bei euch in Deutschland diese großen Regale, diese Holzregale in Spiegelrot, wenn man hineinkommt, bei Dalia und bei Hugendubel. Und da war ich gerade in der Woche auf Platz 2, wie ich da war. Und dann denke ich mir, siehst du, jetzt mache ich ein Foto auf Platz 2, ganz stolz. Und dann sehe ich auf Platz 2 Angela Merkels Buch Freiheit. Da habe ich gemerkt, dass die Deutschen dann doch unter einer gewissen Wahrnehmungsstörung leiden. So, aber nichtsdestotrotz, es hat sich trotzdem durchgesetzt und nichtsdestotrotz, um zu Tichy zurückzukehren, allein die blöden Gesichter der Spiegelredakteure, wie sie ihre Bestsellerlisten ausdrücken mussten und dann plötzlich meinen Namen drauf sehen und dann vielleicht noch das blöde Gesicht des Herrn Söder. Es hat mir eine unglaubliche Freude bereitet, für die Deutschen zu publizieren. Okay.